Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Episode Diversify, der Private Market Podcast. Hallo Robin, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen und hi Hendrik.
Vorab, wie immer, unser Disclaimer: dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Ja, letzte Woche habe ich ja mit dem Arthur gesprochen, war ein super spannendes Gespräch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gehört haben. Empfehle ich auf jeden Fall, in die Folge hiervor einmal reinzuhören. Kommen wir zu unserem ersten Themenblock Aktuelles. Robin, wenig überraschend tatsächlich wird Trump ins Rennen für die Republikaner gehen. Seine ja direkte Konkurrentin Nikki Haley ist der letzt ausgestiegen aus dem Rennen, konnte sich ja auch,
war ja recht eindeutig.
Ich wollte gerade sagen, ich überlege gerade, ob sie überhaupt, ich glaube, einen Start hatte sie, irgendwie war sie vorne, aber ansonsten war es ja doch sehr eindeutig, wie sich die Republikaner entschieden haben. Ja, direkte Frage an dich, wenn wir auf die Wirtschaft schauen: Was bedeutet das denn in deinen Augen, wenn Trump A aufgestellt wird, beziehungsweise B dann auch wieder ins Weiße Haus gewählt wird?
Gut, vorab, das Pro-Trump war jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern wie es bei den Vorwahlen aussah.
Ich bin beruhigt.
In den USA zwischen ihm und Nikki Haley, da war es ja relativ eindeutig. Ich persönlich, ja, man hat es ja schon gesehen in seiner letzten Amtszeit, der wesentliche Unterschied ist, er ist jetzt vorbereitet. Das letzte Mal war er es nicht, ist er noch nicht so erfahren. Gerade im Thema Politik, er hat schon Erfahrung sammeln können, er hat für sich eine klare Strategie, positioniert sich ja relativ klar, ist da ja quasi ein alter Hase. Deswegen, es kann schon sehr, sehr spannend und bumpy werden für die Wirtschaft, also wenn er da an die Macht kommt. Er hat ja schon viele Sachen relativ klar kommuniziert, also gerade das Thema NATO, irgendwie wenn einer seinen Mindestinvestments da nicht nachkommt, wird nicht supported, also dann... Das steht ja auch häufig in der Presse, irgendwie, wenn Trump an die Macht kommen sollte, hat Ukraine eigentlich den Krieg verloren, weil da irgendwie der Support der NATO dann ausfallen wird. Und das wird schon, ja, also wackelig, weil er mag die Konfrontation, ja. Und er stichelt gerne und setzt sich da gerne in Szene. Das heißt, einmal auf der Front, das wird eigentlich auf globaler Ebene wird Spannungen geben, einfach zwischen den verschiedenen, also unter anderem zwischen den verschiedenen NATO-Nationen. Es wird zu weniger Stabilität politisch führen, wenn eine NATO nicht mehr zusammenhält, weil es dann halt doch nicht mehr die Macht schlechthin ist, sondern es vielleicht Russland doch stärker jetzt verglichen mit der NATO, wenn die NATO auseinanderbröckeln sollte. Gibt es aber auch noch Themen wie Strafzölle. Also es gibt auf der einen Seite mit China, das hat er auch schon öfters fallen lassen, es wird relativ sicher wieder Strafzölle mit China geben, dass er den Handelskrieg wieder entfachen wird. Das ist ja offenkundig bei ihm, ja. dass er gerne die Fronten sich wieder verhärten lässt. Dann zusätzlich Importzölle, hat er ja auch schon angesprochen, da gibt es ja auch schon so ein paar lose Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie validiert das alles ist, aber irgendwie ein Schaden von rund oder guten 120 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Sollten da jetzt pauschale Importzölle erhoben werden? Ich meine, 10% ist gerade im Gespräch, sehr speziell jetzt auch für die exportierende deutsche Industrie sehr, sehr kritisch, weil da BIP-Einbußen, also mit den 120 Milliarden BIP-Einbußen zu rechnen ist, weil gerade Deutschland als exportstarke Nation mit viel, viel Exporten in die USA, das wird natürlich eingeschränkt. Dann gibt es auch noch Themen, Trump steht ja für Protektionismus. Das ist wirtschaftlich jetzt lokal gesehen von den USA gegen Globalisierung, für Protektionismus, America First Politik. Ja. Für USA muss gar nicht zwingend jetzt ein Rieseneinbruch sein auf BIP-Ebene, aber für andere Companies ist es eigentlich sehr, sehr negativ. Und jetzt für Deutschland, in Deutschland ist ja die Automobilindustrie mit den OEMs vorneweg, aber zusätzlich auch mit den ganzen Zulieferern ein extrem wichtiger Arbeitgeber und auch so ein Motor der Wirtschaft. Klar, es kommt jetzt immer mehr Wettbewerb, aber nichtsdestotrotz ein sehr wichtiger Industriezweig. Und unter Biden, also mit dem Inflation Reduction Act, gibt es auch viele Companies, die sich entschlossen haben, jetzt irgendwie gerade eine BMW ist ja relativ stark im Aufbau in den USA, ja. will das doch förderliche Umfeld dort nutzen. Ich glaube, wenn jetzt wieder der Protektionismus von einem Trump kommt, dann wird es auch könnte auch zu einem Tiefschlag führen bei den Automobilunternehmen. Das heißt, Bottomline, viel gesagt, ich glaube, es wird bumpy. Ich glaube, wirtschaftlich, es wird eher schlecht für die Globalisierung sein, es wird mehr Spannungen geben. Und jetzt übersetzt für den Kapitalmarkt, es wird zu Volatilität führen aus meiner Sicht. Deswegen bleibt sehr, sehr spannend, also wie es jetzt weitergeht, ob er sich gegenüber beiden durchsetzen kann oder nicht.
Ja, definitiv. Naja, vor allem wird es dann auch spannend, ob er letztendlich das, also man hat jetzt auch gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, ja klar auch seine America First-Linie quasi rausgehört, damit, womit er seine sehr, sehr konservativen Wähler ja auch für sich gewinnt. Ich meine, letztendlich ohne mich da auf eine Seite zu schlagen, beziehungsweise vor allem nicht auf die Seite von Trump, ist natürlich auch immer die Frage, was er letztendlich davon durchsetzt. So in der ersten Amtsperiode hat er auch sehr viele Sachen vorher angekündigt, die letztendlich gar nicht irgendwie umgesetzt wurden oder zumindest deutlich gedämpft.
Die Mauer.
Richtig, genau, das war ja damals sein, ich sag mal, der Kassenschlager bei jedem Wahlabend.
Mexikanische Mauer.
Genau, die lässt ja auch noch auf sich warten. Deswegen ist es ja auch immer sehr viel, ja, es wird ja immer sehr...
Gut, auf der anderen Seite war er halt aus meiner Sicht politisch noch recht unbeholfen. Ja. Ist ein Unternehmer, weil es, ja, war da noch nicht so verdrahtet, noch keine so klare Position gehabt. Gefühlt ist jetzt der Widerstand eher schwächer, als es noch war bei seiner ersten Amtszeit, sodass er vielleicht doch einige Sachen umsetzen kann, die er davor gerne umgesetzt hätte in seiner ersten Amtsperiode, aber nicht umsetzen konnte, weil es viel Gegenwind gab. Also das ist schon ein Risiko, das man nicht außer Acht lassen sollte. Ja, bleibt spannend, aber klar, America First für ihn zieht gut, hat man deswegen ja auch so klar gesehen, dass er sich mit seinem, ist ja immer je reißerischer, desto so einfacher kann man sich bei den Wahlen positionieren.
Einfach populistisch,
Bleibt im Köpfen der Wählerinnen und Wähler. Deswegen auch so erfolgreich gewesen, sich jetzt für die Republikaner da an die Spitze gesetzt.
Ja, es bleibt spannend. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber reden werden, jetzt hier in dem Podcast.
Ist ja erst Ende des Jahres soweit, von dem her wird man noch die ein oder andere Gelegenheit dazu wahrscheinlich haben und wahrscheinlich auch noch viel in der Presse darüber lesen, muss man ja fast aufgreifen dann immer.
Absolut. Wechseln wir das Thema und zwar zum Unternehmen Monzo aus UK. Mhm. Bevor ich da einleite, Robin, magst du einmal ganz kurz erzählen, was Monzo eigentlich ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Wort jetzt oder das Unternehmen zum ersten Mal hören?
Ja, durch das, dass er noch nicht im deutschen Markt ist, ist bekannt irgendwie eher im Vergleich mit einer N26, ist eine Neobank. Die in sehr, sehr, vielleicht auch gleich schon zur Besonderheit, so zum USP aus meiner Sicht. Also viele kennen ja irgendwie eine N26 hier oder verschiedene Apps, die für Brokerage stehen, jetzt irgendwie eine Scalable Capital oder eine Trade Republic, und eine N26 halt wiederum für Kontoführung und Zahlungsverkehr und jetzt auch langsam Richtung Brokerage. Und Monzo ist so, im Schwäbischen sagt man, die eierlegende Wollmilchsau.
Nicht nur da, das kenne ich auch aus Niedersachsen,
sehr
das
gut,
Wort.
Also. Sehr gut, finde ich sehr gut, dass sich das weiter verbreitet hat. Ich finde, es deckt tatsächlich am besten ab hier. Ich weiß auch gar nicht, was aus dem Schwäbischen kommt. Ich dachte nur, weil es bei uns sehr häufig gesagt worden ist früher.
Ja.
Monzo kann halt so alles Mögliche. Sie bringen sehr, sehr viele Geschäftsbereiche zusammen. Es gibt ja klassisch Universalbanken, wie jetzt irgendwie eine Deutsche Bank, Hypovereinsbank, Commerzbank. Die machen ja von Zahlungsverkehr über Kreditkartengeschäft. Gut, da jetzt die Kreditkarten nicht selber, aber bieten Kreditkarten an, mit irgendwie von Visa oder Mastercard, dann haben sie Konto, Überweisungen, wickeln die Lastschriften ab, Kreditgeschäft und hast du nicht gehört. Also universal alles Mögliche und gehen jetzt nicht nur auf Sichteinlagen zum Beispiel oder Aktienanlage. Und Monzo macht das auch, aber als Neobank. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr coole mobile Plattform entwickelt, bei der man alle Arten von Bankdienstleistungen voll digital mit einem sehr, sehr smoothen Onboarding abwickeln kann. Sind auch schon sehr, sehr groß. Also jetzt in 2023, ich meine, irgendwie 2 Millionen Kunden schon in UK, also relativ groß im Retail-Market.
Naja, also 2 Millionen kamen nur 23 dazu. Also sie sind insgesamt 9 Millionen Kunden stark tatsächlich.
Genau. Allein 2 Millionen neue Kunden in 2023 dazugekommen, plus 400.000 Firmen, die sie ongeboardet haben, also sind da echt schon gut unterwegs. Und so wie du sagst, genau, in Summe haben sie 9 Millionen Retail-Kunden schon in UK, haben da echt sich eine ganz gute Marktposition entwickelt, haben jetzt auch ein riesen Funding bekommen, also haben 430 Millionen Funding bekommen und wollen jetzt halt stark auch in andere Märkte expandieren. Und ihre App, die aus meiner Sicht schon echt cool ist, also gefällt mir wirklich gut, cooles Design, können ja viele Bankdienstleistungen komplett digital abbilden, cooles Onboarding und wollen da jetzt Gas geben und in andere Märkte expandieren, unter anderem USA. Europa soll wohl als nächstes dran sein, dass sie da Fuß fassen. Also bleibt spannend. Ist echt ein cooler neuer Wettbewerber, der bald in den Markt hier eintritt.
Ja, ist echt super spannend. Also aus, ich sag mal, aus Marketing-Growth-Brille auch super, super spannend, wie Monzo damals am Anfang eine Community aufgebaut hat. Also sehr, sehr stark immer die Nutzerinnen und Nutzer mit eingebunden. Und wie du es gerade gesagt hast, also 430 Millionen eingesammelt und mittlerweile einfach 5 Milliarden Pfund müssen sein, 5 Milliarden Pfund wert.
Mhm.
Da kommt wirklich was Großes in dem Sinne. Und du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Also du findest den Case an sich sehr, sehr spannend. Und was bedeutet das denn jetzt auch im Speziellen? Lassen wir mal die US-Banken außen vor. Da haben sie ja wirklich gesagt, okay, da wollen sie reingehen in den Markt. Nichtsdestotrotz haben sie so ein bisschen die Tür offen gelassen, auch ja über den Ärmelkanal zu schlagen und Richtung Europa zu gehen. Wie siehst du das als so eine große, ich sag mal, ist es noch eine Challenger-Bank? Ich weiß nicht, mit so einer Größe. Wie müssen sich jetzt unsere Banken oder die Banken in Europa warm anziehen, wenn Monzo kommt?
Gut, ich meine, jeder kann ja mal irgendwie das Online-Banking anschauen von seiner Volksbank, Sparkasse oder auch Universalbank. Und dann kann man sich mal Gedanken drüber machen, ob das alles schon wirklich eine 10 von 10 ist oder ob es da Optimierungsbedarf gibt. Und die meisten werden sagen, ein Ticken besser geht. Und immer wenn ein Ticken besser geht, dann ist es ja die Chance von neuen Player, der wirklich nutzerzentrierte Lösungen entwickelt, da Fuß zu fassen und Marktanteile abzunehmen. Und England war jetzt ja bis zum Brexit ganz klar auch die Bankenmetropole in Europa. Das heißt,
absolut.
Wenn irgendeine Stadt für Banking oder auch ein Land für Banking gestanden hat, ist es UK mit London. Und dort hat der Player als ersten Markt geschafft, irgendwie über 9 Millionen Kunden zu akquirieren, wenngleich schon viele internationale Banken da ihren Hauptsitz hatten, also Europe Headquarter. Und ich glaube schon, also die Banken müssen schon ja schauen, dass sie weiterhin attraktiv bleiben bei ihren Kunden, weil die Hürden werden halt immer geringer. Ich fand immer Bankenwechsel sehr, sehr ätzend, weil das Onboarding war irgendwie, du musst in die Filiale, dann irgendwo Postident. Jetzt mittlerweile hast du ein Onboarding, das dauert, ich hatte so Werbeblock, bei Now irgendwie 7 Minuten.
Ja.
Früher hast du irgendwie Brokerage, hat auch länger gedauert oder halt noch ganz früher irgendwie musst du zur Bank rennen. Es wird bei Monzo genauso einfach gehen, smoothes Onboarding. Und dann hast du einen Wechselservice, das ist halt ganz easy, deine ganzen Lastschriften, Daueraufträge umziehst und fertig. Das heißt, die Hürden werden immer geringer und der Nutzer ist deutlich zentrierter als bei den anderen Bankenlösungen. Jetzt bei einer Monzo. Ich glaube, es wird spannend. Also, er wird schon den einen oder anderen geben, mich eingeschlossen, der sich da die Lösung anschaut, wenn es die hier gibt.
Absolut.
Und ja, ich glaube, also wird spannend. Und ist ja letztendlich für den Endkunde sehr gut. Je mehr Wettbewerb, desto besser die Lösung für die Kundinnen und Kunden.
Ich glaube, da sind wir ja beide so ein bisschen für anfällig, ne, für neue Fintech-Produkte auf dem Markt.
Unendlich viele Apps.
Aber ja, nee, es ist super spannend. Ich glaube, am Ende der Gewinner wird letztendlich der Kunde sein. Was besonders spannend ist, insbesondere da, ich sehe Monzo wirklich als starken Angriff, sollen sie nach Europa gehen, also auf N26.
Voll.
Vor allem N26 ist ja immer noch, wenn man diesen Buffen-Ban von 50.000 Onboardings, glaube ich, im Monat, ne?
Mhm.
Bin ich mal gespannt, ob das sich dann auch nochmal irgendwie regulieren wird, weil dann hat ja auch Monzo fast leichtes Spiel, wenn
Voll.
N26 immer so gecapped ist und da bin ich gespannt, ob die Voll. Politik da irgendwie auch einlenkt und sagt.
Das wird halt auch spannend. Also UK ist ja nochmal anders reguliert als jetzt eine EU, wie das gelöst wird. Weil das ist teilweise, ich kenne es jetzt speziell im Asset Management, ist da ein Regulator in UK anders, teilweise geländegängiger, teilweise restriktiver. Da gibt es schon noch Unterschiede. Jetzt muss eigentlich irgendwie transformiert werden, dass es da keinen Ban auch für eine Monzo gibt.
Klar.
Aber von der Lösung schon cool. Du hast halt so eine All-in-One-App, One-Stop-Shop oder
ja, genau.
Wie auch immer du möchtest. Und das ist ja das, was viele Leute nervt, dass halt gerade jetzt bei uns, wir testen ja viel, dann hast du halt echt irgendwie 5 oder 10 verschiedene Apps für verschiedene Asset-Klassen. Das ist halt einfach ätzend. Oder halt auch irgendwie verschiedene Bankdienstleistungen. Das ist halt schön, alles aus einer Hand. Und dass es nicht nur Information ist, sondern auch ausführend alles aus einer Hand. Das ist schon ganz cool.
Ja, es bleibt spannend. Und ich denke, es ist auch das zweite Thema, über das wir auch wahrscheinlich vielleicht in den nächsten Wochen, Monat, je nachdem, wie schnell es geht, bei Monzo auch wieder nochmal sprechen werden. Kommen wir zu unserem zweiten Themenblock. Und zwar auch in der Hinsicht so ein bisschen Eigenwerbung erstmal vorweg. Zum Aufnahmezeitpunkt. Heute ist Montag, der 11. März, morgen Dienstag, der 12. März, findet unser, ja, Now Community Events März statt. Community Event im März. Das veranstalten wir so, ja, Einmal im Monat, alle 2 Monate veranstalten wir ein Event für unsere Community, in der wir ja direktes Feedback einsammeln, in der wir aber auch Vorträge halten, in der es natürlich hier bei uns im Büro was zu essen gibt, was zu trinken, einfach so eine gute Stimmung zu schaffen.
Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.
Das hast du sehr gut gesagt.
Habe ich mal auf eine Einladung gelesen, hat mir gut gefallen.
Genau, und darum geht es da einfach, ja, ich sag mal, Gleichgesinnte an einem Ort zu versammeln und sich einfach austauschen zu können. Und da wird es morgen um das Thema strategische Asset Allocation gehen. Und ich bin sehr froh, dass der Redner von morgen hier heute im Podcast sitzt und quasi schon mal hier ein bisschen was darüber erzählen kann. Also strategische Asset Allocation klingt natürlich schon super, super sperrig, klingt nach so einem klassischen Bankenwort.
Ich finde es schnittig.
Findest du schnittig?
Ja, finde ich super.
Aber erklär doch mal bitte, was ist das denn?
Ja, ich gebe mein Bestes. Und zwar, also was versteht man unter strategischer Asset Allocation? Vielleicht erstmal auch noch kurz zum Event, dass es nicht nur, dass es ein Monolog sein wird, sondern die Idee ist wirklich, Leute zusammenzubringen und mit Gleichgesinnten unserer NARO-Community in Austausch zu treten, auch dass die Leute sich untereinander kennenlernen. Weil wie die begeisterten NARO-Investorinnen und Investoren schon wissen, gibt es auch ein paar Investments, die kommen nur als Community zustande. Gerade irgendwie mit höheren Mindestinvestments, wo wir ja glücklicherweise immer deutlich übererfüllen die Mindestziele. Aber ich finde es einfach schön, dass man einfach im Austausch ist direkt und sich damit oder wir wollen da wirklich eine physische Community aufbauen. Das sagen wir nicht nur, sondern da lassen wir auch Taten folgen. Deswegen haben wir alle 6 Wochen ein Event, zumindest zum Jahreswechsel, pausiert gehabt, aber geht jetzt wieder los und auch mit einem höheren Pace und immer spannenden Themen, spannenden Partnern. Diesmal mit der sperrigen strategischen Asset Allocation. Was ist eine strategische Asset Allocation? Also so vorneweg, die Performance wird eigentlich mit der Allokation gemacht, also mit der Aufteilung des Vermögens und weniger mit der Einzeltitelauswahl. Weil als Beispiel, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Euro, ich fange jetzt an zu investieren und dann kann ich sagen, okay, ich investiere jetzt alles in Kontoguthaben. Wenn man es bei NARO machen würde, würde man 2,4% bekommen. Oder ich sage, ich investiere alles in Aktien. Das ist halt im Schnitt irgendwie zwischen 7 und 8% Rendite pro Jahr. Allein diese strategische Entscheidung und genau dieser Unterschied, also jetzt irgendwie von 8% am Kapitalmarkt und 2,5% auf dem Konto, macht halt schon mal einen Unterschied von 5,5% in Rendite pro Jahr. Und das ist einfach nur eine strategische Entscheidung. Ich entscheide mich entweder gegen den Kapitalmarkt und für das Konto oder für das Konto und gegen den Kapitalmarkt. Und da möchte ich so ein bisschen drüber sprechen, wie man sein Portfolio aufstellen kann, einfach mit Gesichtspunkt, was einfach die Aufstellung verschiedener Assetklassen, was das für dich heißt. Weil es gibt irgendwie eine Zielrendite, da gibt es aber einmal Wertsteigerung und dann gibt es aber auch einen Ertrag, der dir zufließt. Und wie man auch Augenmerk drauf legen sollte auf die Arten des Ertrags. Weil klar, ich habe jetzt irgendwie diese 100.000 Euro wieder, diese besagten. Ich investiere in Private Markets, die jetzt historisch gezeigt oder auch projected nach vorne eine höhere Rendite haben als ein Kapitalmarkt. Aber ich habe halt keinerlei Ertrag in aller Regel, sondern nur ein Wertzuwachs. Mhm. Wenn ich aber mir ein passives Einkommen, sagen ja viele, irgendwie aufbauen möchte, dann bringt mir das genau gar nichts, weil ich habe zwar einen Buchgewinn, aber mit dem kann ich meine Miete nicht zahlen. Mit dem kann ich nicht zum Supermarkt um die Ecke gehen. Und da werde ich bei unserem Event drauf eingehen, einfach ein Beispiel, man hat was geerbt und man möchte, also am einfachsten wäre es, wenn ich sage, ich habe jetzt was geerbt und dann habe ich jeden Monat, ich habe jetzt irgendwie noch eine Lebenserwartung von 10 Jahren als Beispiel, dann mache ich halt jeden Monat, mache ich dann 1/120 oder sowas, dass ich halt sage, das lebe ich runter und fertig ist, muss man sich keine Gedanken machen, aber wie man es hinkriegt, wenn man mal ein größeres Cash-Event hat, dass du sagst, ich kann aus den Cashflows leben,
ja.
Und zusätzlich lebe ich nicht weg von dem Vermögen, sonst wird eher mehr. Und einfach das strategisch anzugehen, was für Projections gibt es für die Zielrendite von verschiedenen Assetklassen, wie kann man die zusammenmischen und einfach was macht da gegebenenfalls Sinn, was braucht man, um seine Fixkosten decken zu können, dass man vielleicht auch ein Ziel hat. Weil viele sparen ja einfach nur des Sparen willens. Ist gut, ist ja immer besser, als alles rauszuhauen. Also Konsum,
ja.
Klar, gehört auch dazu, aber es bringt ja nichts, einfach alles 100% rauszuhauen, sondern Sparen macht schon Sinn, falls mal irgendwas Unvorhergesehenes ist, aber einfach nur das Sparen um des Sparens willen bringt dann meistens auch nicht zwingend nach vorne, weil es ist cool, wenn ich dann auf einmal ein Riesendepot habe, aber wenn ich trotzdem jeden Tag irgendwie 12 Stunden arbeite, Und dann irgendwie super platt bin jeden Abend und eigentlich gar nichts davon habe, bringt ja nichts, weil das ja irgendwie, man sollte ja irgendwie ein Ziel verfolgen. Und da muss man sich im ersten Schritt einfach mal Gedanken machen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, was habe ich für Ziele, wie sind denn meine Pläne, was habe ich denn für Erwartungen, und das werde ich vorstellen morgen. Einfach, wenn man mal einen größeren Cashbetrag bekommen sollte, wie könnte man den anlegen, genau diese Ziele zu erfüllen, was gibt es für Eigenheiten mit dem Cashflow-Profil, wie komme ich denn auf die richtige Höhe des Investments in irgendwie illiquide Sektoren wie jetzt Private Markets oder Infrastruktur, was sollte ich eher in sichere Sachen wie Anlagen investieren, wo macht was Sinn, wo ich sowohl Wertentwicklung als auch Cashouts habe, wie jetzt zum Beispiel bei Aktien mit Dividenden, also Wertsteigerung und Ertrag, dann soll es ganz sicher sein. Spannendes Thema, habe ich im institutionellen Kontext früher gemacht, werden wir jetzt aber ein bisschen greifbarer morgen machen, durchsprechen, und dann freue ich mich schon sehr, sehr auf den Dialog und natürlich auch auf Netzwerken, leckeres Essen, vielleicht ein Glas Wein.
Ja, super spannend. Vor allem das Wort Cash-Event finde ich auch sehr, sehr schnittig in dem Zusammenhang. Mhm. Also einfach Cash-Event in dem Sinne, wenn man zu einer größeren Summe Geld kommt, nehme ich an. Vor allem auch sehr interessant, was du sagst, dass ja Asset-Klassen klar einmal sich im Wert steigern können, aber vielleicht auch einfach gar keinen Ertrag bringen, also man nicht davon leben kann.
Buchgewinne. Ja.
Genau, einfach Buchgewinne. Und aber lass uns doch da gern mal irgendwie ein bisschen tiefer reingehen. Also, dass man wirklich mal irgendwie, also gerne, wenn du ein Beispiel hast, also es gibt dieses Cash-Event.
Das gefällt dir, gell?
Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und man hat monatliche Fixkosten X. Wie kann man die Assets oder sein Vermögen so allokieren, dass man halt damit leben kann?
Okay. Also als Beispiel, du hast ein Cash-Event. Erbst 1 Million nach Steuern, also nach Erbschaftssteuer, ist auf einmal 1 Million auf dem Konto und denkst dir, sauber, was mache ich jetzt? Ich bin bescheiden, ich habe All-In, Wohnen, Essen und Versicherungen, alles Mögliche, zusammen mit meiner Katze zu Hause, mit Tierfutter, Fixkosten von 2000 Euro, All-In, alles mit allem Möglichen. Und denke mir, okay, was mache ich jetzt? Ich kann entweder sagen, ich lebe weg von diesen Millionen. Hab dann irgendwie, je nachdem wie alt ich bin, wo kann ich sagen, okay, ich kann mein Leben noch, also geht sich aus, das passt, kann ich runterleben, bleibt noch ein bisschen was übrig, kann ich meine Katze vererben. ich habe ein anderes Ziel, ich habe nämlich auch noch eine Tochter oder einen Sohn. Ja. Ich würde es gerne nicht verleben, sondern ich würde das sehr, sehr gerne entweder beibehalten auf diesem Niveau oder halt sogar vermehren. Das wäre am allerbesten. Dann kann sie sagen, okay, ich investiere jetzt, weil es die höchste Rendite hat in meinem Anlagespektrum, auf das ich Zugriff habe, in einen Private Equity Fonds oder sowas. Hat irgendwie eine Zielrendite von 15%, mache ich jedes Jahr 150.000 Euro. Das ist ja bockstark, richtig geil. Das mache ich im ersten Jahr, dann wundere ich mich nach ein paar Monaten schon so, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe ja gar kein Geld, mein Depot wird immer mehr wert. Aber ich habe ja trotzdem kein Geld mehr auf dem Konto. Das heißt, Miete geht runter, geht es trotzdem schlecht, dann muss er sein Depot verkaufen, alles blöd.
Also kein Ertrag, mein Investment bringt einfach keinen Ertrag.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Oder ich sage, na gut, ich habe diese 2000 Euro Bedarf. Das heißt, ich habe 24.000 Euro Bedarf im Jahr. Mhm. Das heißt, ich habe eine Zielrendite. Das ist tatsächlich, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wie es der Zufall so will, bietet Now, also jetzt nicht das Zielinvestment, sollte das nicht sein von 1 Million, bieten die Sichteinlagen bei Now gerade 2,4%.
Ja.
Das heißt, wenn ich 1 Million anlege, Steuern außen vor gelassen, würde ich genau 24.000 Euro Ertrag ausbezahlt bekommen, nicht nur Wertsteigerung, mit dem ich meine Kosten decken könnte. Das wäre jetzt auch nicht optimal, die Allokation, aber genau, ich glaube,
Weil du hast A, Ertrag, aber B, keine Wertsteigerung.
Genau, richtig drin. Das zeigst plakativ, also gut, das ist ja trotzdem Inflation, alles mögliche, deswegen ist es Quatsch. Aber plakativ und witzigerweise, ohne dass es geplant war, passt es auch sehr gut mit unserem aktuellen Zinssatz, zeigt es sehr, sehr gut, dass man sich da schon Gedanken drüber machen muss, wie ich das strategisch allokieren kann. Weil ich kann ja auch sagen, okay, ich habe jetzt eine Anleihe als Beispiel. Die bringt mir 5%. Mhm. 5% Rendite. Da muss ich ja dann nur 500.000 investieren, dass ich 25.000, also immer Steuern außen vor gelassen, sonst wird es ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, in einem Podcast, dann lege ich 500.000 zu 5% an in Unternehmensanleihen. Dann kriege ich 25.000 Euro Ertrag, meist sogar ein bisschen Wertsteigerung noch drin, falls das Zinsdepot fallen sollte. Geht aber auch ein Ticken zu weit, aber wir sagen einfach nur null Wertsteigerung, einfach nur 5% Ertrag drauf, jedes Jahr ausgezahlt. Ich habe 25.000 Euro Cashflow, ich habe 24.000 Euro Fixkosten, bockstark. Und ich habe 500.000, die ich noch nicht angelegt habe. Und dann geht's weiter mit der Allokation. Dann sage ich, ja gut, das Geld brauche ich nicht. Was brauche ich so halbwegs liquide? Da gehe ich in Aktien, das ist handelbar. Aber dann sage ich, okay, dann habe ich irgendwie noch so ein bisschen Puffer, wo ich eher auf Wertsteigerung gehe, gehe ich noch ein bisschen in Private Equity, dann gehe ich noch ein bisschen in Infrastruktur. Und so baust du dann anhand deiner Ziele auf einem strategischen Level deine Allokation auf.
Also wenn ich da reingrätschen kann, also Ziel 1 wäre zumindest erstmal deine Kosten decken. Also
je nachdem, also, was dein Ziel ist. Dein Ziel kann auch sein, ich arbeite genau weiter, mein Humankapital habe ich weiterhin, ich will weiter arbeiten, ich will, dass sich nichts verändert durch diese Millionen, ich will einfach mein Vermögen extrem erhöhen,
ja, okay.
Also durch Wertzuwachs, dass ich halt in 10 Jahren sagen kann, da mache ich dann die strategische Allokation, oder ich habe ja jetzt schon die Allokation mit halt dem Ziel, dass ich keinerlei Cashflows habe, sondern maximale Wertsteigerung, dass ich halt in 10 Jahren Richtung Cashflow gehen kann, könnte auch die Strategie sein, aber hier der Katzenliebhaber sagt jetzt, na, Million, bin fertig, reicht mir, will nicht mehr, will trotzdem ein bisschen mehr Wertzuwachs, dass ich meiner Katze irgendwie was vererben kann.
Klar.
Genau, also das ist zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, das ist eigentlich strategische Allokation. Du machst dir Gedanken, wohin will ich, wie gehe ich da hin und dann geht es auch noch ein bisschen weiter, da werde ich also auch beim Event ein bisschen tiefer drauf eingehen. Dann gibt es ja untere Ebene noch, es gibt dynamische Allokation, das hat sich verändert, weil das ist ja meistens nicht in Stein gemeißelt, so 33,4% irgendwie Aktien, 22,3% Anleihen, sonst kannst du ja dynamisch meistens atmen, je nachdem wie die Marktsituation ist, weil Anleihen ein bisschen hotter sind bei dem hohen Zinsniveau oder dann auch taktische Ebene. Also halt sagst, okay, ich habe Aktien, aber ich schichte das taktisch um, eigentlich gehe ich nur in ETFs, aber jetzt ist gerade irgendwie AI irgendwie voll durch die Decke, das schichte ich jetzt irgendwie taktisch um in den Bereich oder AI ein bisschen teuer gewesen, das schichte ich jetzt um irgendwie in Companies mit einem günstigen Kurs-Buchwert-Verhältnis unter 1, da gehe ich jetzt rein, irgendwie Automobil-Companies, das schichte ich dann taktisch um, aber nichtsdestotrotz alles unter dem also unter der strategischen Allokation, die ich habe und dann guckst du immer zum Jahresende, okay, passt das alles noch? Weil dann hast du ja, jetzt gerade bei dem Beispiel von mir, du hast eigentlich gesagt 50-50, 50 Anleihen, 50 irgendwas anderes und dann hast du ja Wertzuwächse und dann du verlebst ja quasi das Geld aus deiner Anleiheninvestition, aber die Aktien werden mehr wert. Dann ist ja, Moment mal, dann ist ja auf einmal mein Vermögen mehr wert, dann bin ich ja gar nicht mehr bei 50-50, muss ich rebalancen, dass ich wieder bei 50-50 bin. Und das ist strategische Allokation. Das ist eigentlich gar keine Rocket Science. Ich finde es persönlich sehr, sehr spannend.
Ich finde es auch sehr spannend, ja.
Sehr gut, finden wir es beide sehr, sehr spannend.
Wie oft würdest du sagen, sollte man das überprüfen, also einmal im Jahr?
Also einmal im Jahr auf jeden Fall. Es kommt immer auf den Kontext an und wie wichtig es wirklich für dein Leben ist. Also du hast, ich komme aus dem Kontext Verkauf von Firmenanteilen. Ich habe keinerlei klassisches Einkommen mehr. Ich bin darauf angewiesen, dass meine Allokation funktioniert, dass halt alle Kosten gedeckt werden. Dann häufiger, dann quartalsweise, je nachdem, wie das Marktumfeld
ist. Also im Family-Office-Kontext, was du meinst.
Ja. Genau.
Nicht du privat.
Das kam gerade. Ich muss noch arbeiten. Nee, im Family-Office-Kontext zuvor. Aber also ich finde es quartalsweise, ich finde es ja tatsächlich auch, ich finde es ja wirklich spannend. Also ich persönlich, das kann auch irgendwie ein Faible von mir sein persönlich, aber ich finde es extrem spannend, auf jeden Fall jährlich überprüfen und dann je nachdem, wie schnell verändernd oder wie schnell sich das Marktumfeld verändert, gegebenenfalls auch häufiger. Also wirklich ein echt cooles Thema. Bin ich auch immer gerne als Sparringspartner da. Das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ich brenne da wirklich für das Thema.
Aber ist das nur ein Thema, was nur bei Cash-Events funktioniert? Oder gibt es eine bestimmte Vermögensgrenze, wo du sagst, gut, Minimum 100.000 sollst du haben?
Nee, ich finde, es macht immer Sinn, dass du dir halt Gedanken machst beim Sparen, wo möchte ich denn hin? Was ist mein Ziel? Möchte ich einfach nur sparen um des Sparens willen, dass wenn meine Waschmaschine kaputt ist, dass ich dann die Waschmaschine kaufen kann? Oder möchte ich irgendwie mal sagen, ich möchte einen gewissen Anteil an Cashflows aufbauen und ich will mein Vermögen erhöhen, dass ich irgendwann mal in das Vergnügen komme? So wie jetzt, dass es ist, als wäre, hätte ich ein Cash-Event, dass ich die ganze Zeit spare, maximaler Wertzuwachs, dass ich dann sage, in 15 Jahren, jetzt habe ich 500.000 gespart, richtig viel, alles toll entwickelt, alles super risky gewesen, alles aber geil funktioniert. Und jetzt überlege ich mir, cool, wie kann ich das jetzt hinbekommen, wie kann ich das Geld anlegen, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Cashflow-bringenden Anlagen bestreiten kann.
Spannend. Ja, ich freue mich sehr auf das morgige Event für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast hören, nach quasi unserem Event. Wir werden solche Events, wie Robin auch gerade schon gesagt hat, in einem häufigeren Zyklus machen. Also da wird sicherlich die Möglichkeit geben, auch da nochmal reinzuhören. Vornehmlich in Berlin. Mal sehen, wenn die Nachfrage steigt, vielleicht wird es mal auch außerhalb Berlin so ein Event stattfinden.
Yes.
Aber ich freue mich sehr auf morgen und bedanke mich recht herzlich, Robin, bei dir für unsere 13. Folge jetzt von Diversify. Genau, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt uns gerne auf Instagram, folgt dem Podcast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf den genannten Kanälen. Und ich wünsche allen eine schöne Woche.
Auch dir vielen Dank und von mir auch eine wunderschöne Woche. Bis bald.
Bis dann, ciao.